Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
So, jetzt noch einschalten. Ja. Funktioniert. Erkennt ihr, was das ist? Ein Handrührgerät aus der Küche. So, also Mixer sagen, meint ihr ja auch dazu. Und damit herzlich willkommen zum Kakadu am Mikrofon oder auch am Handrührgerät. Begrüßt euch Patricia, klingt vielleicht ein bisschen wie eine Bohrmaschine, ist aber wirklich ein Handrührgerät. Schön orange aus meiner Küche. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was soll das denn mit diesem Handrührgerät? Das ist doch heute der Musiktag und nicht Backtag oder so. Ja, das stimmt. Aber es war tatsächlich beim Sahneschlagen mit so einem Rührgerät, als unsere Kakadu-Musikexpertin Ulrike Timm auf die Idee für die heutige Folge unserer Klassik-Erklär-Serie Klassik für Einsteiger kam. Denn sie rührte so und hörte dann in dem Rühren, also in dem Rührgeräusch, da hörte sie Beethoven. Also ihr hört da noch nichts vermutlich, ne? Außer Rühren. Ja, aber dann immer schön am Radio dranbleiben, denn was Beethoven mit einem Handrührgerät zu tun hat, das wird sie uns nachher ganz genau zusammenrühren. Jetzt wird es schon einfacher und auch eindeutiger als Musik zu erkennen. Das ist Klezmer und darum geht es jetzt erstmal, was genau Klezmer-Musik überhaupt ist, wo sie entstand und warum sie manchmal so melancholisch, aber dann auch wieder so fröhlich klingt. Das hat Kakadu-Reporterin Christina Dümers für uns herausgefunden, hat Daniel Grossmann vom Jüdischen Orchester in München getroffen und sich die Klezmer-Musik mit Kindern angehört.
Die Musik, die hört sich halt sehr fröhlich an und beschwingt. Und man möchte halt da gleich tanzen.
Fürs Tanzen war diese Musik auch gedacht. Daniel Grossmann ist Musiker und er dirigiert das Jüdische Orchester am Jakobsplatz in München. Und er hat sich intensiv mit den Ursprüngen der Klezmer-Musik befasst.
Ursprünglich ist die Klezmer-Musik eigentlich eine Musik aus dem jüdischen Shtetl.
Was ist denn ein Shtetl? Das habe ich noch nie gehört, ein komisches Wort.
Um das zu erklären, muss man ein bisschen ausholen. Shtetl sind kleine Städte, die sich vor allem in Osteuropa befanden, also in Ländern wie das heutige Polen, Litauen, Rumänien, Moldawien und so weiter. In diesen Shtetln lebten vor allem Juden. Man muss wissen, Juden wurden oft vertrieben, wie zum Beispiel vor mehr als 600 Jahren. Da wütete eine schlimme Krankheit. Die Pest. Junge und alte Menschen starben daran wie die Fliegen. Keiner war vor dieser schrecklichen Krankheit sicher. Es herrschte Panik, weil man lange nicht wusste, woher die Pest kam. Und so gaben viele Menschen den Juden die Schuld an dieser Krankheit. Jüdische Gemeinden wurden zerstört und viele Juden wurden umgebracht. Überlebende Juden flohen und zogen nach Osteuropa, denn zum Beispiel in Polen ging es ihnen besser. Allerdings, alle Berufe durften die jüdischen Menschen dort auch nicht ausüben. Oft waren sie Händler, Gastwirte, Hausmeister von polnischen Adeligen. Nach und nach lebten die jüdischen Menschen ihre eigene Kultur in den Städteln, also in kleinen jüdischen Städtchen oder Stadtteilen. Dort lebten sie ihre eigene Kultur mit ihren speziellen jüdischen Feiertagen und ihren Bräuchen. Im Städtel gab es in der Regel einen jüdischen Friedhof, eine Synagoge zum Beten und eine Schule für Kinder. Reich waren die wenigsten, aber musiziert haben viele von ihnen.
Und diese jüdischen Menschen hatten eine Volksmusik, die sie hauptsächlich zu Hochzeiten und anderen Festen gespielt haben. Und das sind die Ursprünge der Klezmer-Musik, die wir heute kennen.
Zu dieser Musik haben sie in ihren jüdischen Dörfern getanzt, gelacht, gegessen und vielleicht auch mal geweint. Musik begleitete sie ständig.
Die Besetzung dieser Musik war sehr, sehr unterschiedlich. Es wurde von einem Musiker bis hin zu großen Orchestern gespielt. Aber eigentlich war es so, dass je reicher die Hochzeit umso größer das Orchester. Also das Ziel war eigentlich schon, möglichst viele Musiker in einem Orchester zu vereinen.
Eine Hochzeit ist ein wunderbares Fest. Im Judentum gibt es dafür ganz eigene Bräuche und Regeln, auch heute noch. Vor der Hochzeitszeremonie verschleiert die Braut ihr Gesicht. Der Bräutigam hebt den Schleier vom Gesicht der Braut, während der Rabbi singt. Die Eheschließung findet unter einem Zelt, das aus 4 Stangen besteht, statt. Das Zelt ist aus Seide oder Samt. Nach der Zeremonie zerbricht der Bräutigam ein Glas und das Brautpaar wird oft mit Reis und Walnüssen beworfen. Musik darf bei so einem Fest natürlich niemals fehlen.
Tatsächlich ist diese Musik eine sehr fröhliche Musik, eigentlich eine Tanzmusik, auch eine Marschmusik für Hochzeitsprozessionen, wo also die ganze Hochzeitsgesellschaft von einem Ort zum anderen ging.
Ursprünglich haben nur Männer diese fröhliche Klezmermusik gespielt.
Es gab schon bestimmte Familien, das waren die Klezmorim, daher kommt eigentlich auch diese Bezeichnung Klezmer. Klezmorim heißt eigentlich nur Musiker oder Musikant. Und in diesen Familien wurde das dann tatsächlich weitergegeben. Es gibt überhaupt keine Noten, insofern spielt die Improvisation natürlich eine ganz große Rolle. Diese Musik ist überhaupt nicht schriftlich überliefert oder nur minimal schriftlich überliefert, sondern diese Musiker kamen aus ganzen Dynastien, Musikerdynastien, und es wurde innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Und das ist auch das Problem für uns heute, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wie diese Musik klang. Alles, was wir dazu haben, sind einige Aufnahmen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1905 bis 1935 rum, haben einzelne Musiker, die tatsächlich noch im Städtel gespielt haben, diese Musik aufgenommen, und da sind ein paar Aufnahmen überliefert.
Und so klang Klezmermusik früher. Hier ein paar alte Aufnahmen, die man auf wenigen, dafür uralten Platten finden kann. Im Zweiten Weltkrieg wurden Millionen Juden umgebracht. Die meisten Städtel, also die jüdischen Städtchen, waren damit ausgelöscht und es gab kaum noch Klezmermusik zu hören. Die Juden, die sich davor retten und zum Beispiel nach Amerika fliehen konnten, die nahmen auch ihre Musik mit. Nach und nach wurde die Musik wiederentdeckt. Vor knapp 50 Jahren wurde Klezmer so richtig in. Die Musik hat sich aber verändert, denn heute wird Klezmer vor allem mit der Klarinette als Soloinstrument verbunden.
Klarinette, die Säule, so. Irgendwie hört sich die Musik so traurig an, so ein bisschen traurig.
Also die Wiederbelebung der Klezmermusik ist sehr stark geprägt eben von der amerikanischen Musik. Es ist eben hauptsächlich Klarinette, die spielt. Es ist eine sehr wehmütige Musik geworden. Von diesem Tanz, von dieser rauen Prozessionsmusik auch, ist relativ wenig übrig geblieben. Ursprünglich war das nicht so, dass die Klarinette eine besondere Rolle hatte. Es war die Zimbel, eine Art Hackbrett. Es war auch die Geige, auch in der Variante Fiddle, also eine kleinere Geige. Also es waren ganz unterschiedliche Instrumente, die als Solo gespielt haben, aber keinesfalls nur die Klarinette.
Man könnte fast sagen, dass sich Daniel Grossmann in die alte, ursprüngliche, raue und wilde Klezmermusik verliebt hat. Deswegen gab er dem Berliner Komponist Moritz Gagan den Auftrag, raue Klezmermusik zu komponieren. Und so hört sich diese Musik an. Sie soll an fröhliche Feste, Prozessionen und Feiern erinnern und uns auch heute noch Lust zum Tanzen machen.
Klezmer heißt übersetzt in etwa sowas wie Gefäß des Liedes, auch ein schönes Bild, oder? Das Gefäß des Liedes ist das Instrument. Klezmer-Musik am Kakadu-Musiktag. So, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Handrührgerät und zu Beethoven. Mann, ein Ohrwurm in Dauerschleife, im Looping sozusagen, den hat unsere Musikexpertin Ulrike Timm ganz oft im Ohr. Geht sie spazieren, schwupp, sitzen da die Töne im Kopf. Oder sie marschiert eine Treppe hoch und zack, wieder ein paar Töne genau im Rhythmus, indem sie die Treppenstufen steigt. Oder, genau, diesmal war es das Handrührgerät. Und wie das so geht mit der Musik in ihrem Kopf und warum uns so Alltagssachen an Musik erinnern, das erzählt euch Ulrike Timm jetzt am besten selbst in unserer heutigen Folge von Klassik für Einsteiger.
Neulich musste ich ganz plötzlich an einen berühmten Komponisten denken, an Ludwig van Beethoven. Genau, den Komponisten, der immer etwas unwirsch guckt, unfreundlich, aber auch energievoll, energisch. Ziemlich schlecht gelaunt und sehr schlecht gekämmt. Wer nur die Bilder von Beethoven kennt, der schickt ihn in Gedanken erstmal zum Friseur. Aber in seinen Kompositionen steckt eben auch jede Menge Kraft und Energie. Das ist der Anfang von einem Streichquartett von Ludwig van Beethoven. Streichquartett, das sind zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello. Und die unterhalten sich miteinander in Tönen. Oder sie spielen Ping-Pong miteinander in Tönen. Oder sie kämpfen miteinander, geht prima, auch in Tönen. So klingt es, wenn ein Streichquartett in Tönen miteinander streitet. Ich bin dran. Nein, ich. Halt den Mund. Du bist doof. Selber doof. Es ist schon eine sehr gespannte Stimmung, die der Ludwig van Beethoven da in sein Stück bringt. Erinnert ihr euch noch an den Start? Das ist Beethovens Minimotiv, um den Streit zu starten. Den zwischen zwei Geigen, Bratsche und Cello. Dudeldadelum, dudeldadelum. Wie ein Brummkreisel sausen diese paar Töne durch das ganze Stück. Eigentlich ganz einfach. Du, del, dadel, dumm. Fünf Töne, mehr nicht. Aber die eben mit aller Energie aufgeladen, die einem Beethoven zur Verfügung steht. Er lässt sie einfach nie mehr wirklich los, diese kleine Figur. Und es ist ein unheimliches Dudeldadlum, das sich immer im Kreise dreht, ganz verbissen und vielleicht auch ein bisschen verzweifelt. Wie wenn jemand immer wieder bekräftigt, du musst das doch verstehen, du musst doch. Eben wie ein Brummkreisel, der niemals zur Ruhe kommt. Auch wenn zwischendurch so eine kleine Melodie versucht, dieses Gebrumm zu beschwichtigen. Lass doch mal locker, reg dich doch nicht auf, es wird schon alles wieder nix da, dudeldaddeldumm. Fragezeichen? Das ganze Stück lebt von dieser kleinen Figur. Sie setzt es in Gang und bohrt sich immer wieder dazwischen. Ich habe diese Brummkreiselfigur ein paar Mal aneinander geklebt. Beethoven wird schon nicht meckern. Ich bin mir sicher, wenn er heute leben und Radio machen würde, würde er ganz viel zusammen mixen und es brummen lassen und wieder mixen. Wie ein Brummkreisel. Oder wie ein Rührgerät. Na gut, Brummkreisel gab es schon zu Beethovens Zeit, Rührgeräte noch nicht. Aber deswegen, wegen dieser Brummkreisel-Rührgerät-Figur, hatte ich neulich Herrn Beethoven im Kopf, ganz plötzlich, beim Schlagsahne-Schlagen. Es sollte nämlich Erdbeerkuchen geben. Und was ist Erdbeerkuchen ohne Schlagsahne? Eben, viel Schlagsahne. Und mein Rührgerät, das hatte arg zu tun und knurrte mich geradezu an. Und also pflügte ich mit meinem Rührgerät durch die Schlagsahne und hatte plötzlich diesen Beethoven-Brummdrehwurm im Ohr, immer und immer wieder. Und mit ein bisschen Fantasie, die habt ihr ja, und Herr Beethoven hatte sie sowieso. Und wenn er heute sowas wie ein Rührgerät zum Schlagsahne-Schlagen, zum Erdbeerkuchen in die Komponistenhände bekäme, dann... Ich weiß nicht, ob Beethoven seine Musik komponiert hat, so wie ich sie innerlich hörte. Mit Vorfreude auf eine große Portion Erdbeerkuchen mit einer noch größeren Portion Schlagsahne. Eigentlich glaube ich nicht, dass er beim Komponieren Schlagsahne im Bauch hatte. Seine Musik wird immer aufgeregter. Die vier Instrumente kämpfen immer unerbittlicher miteinander und das kleine Dideldadum wird durch alle Stimmen gewirbelt, dass einem schwindlig wird. Immerfort kann man es hören. Ihr könnt ja mal versuchen, mitzuzählen, wie oft ihr es findet. Und dann hört dieser merkwürdige Satz ganz leise auf. Wissenschaftler, Fachleute nennen dieses Quartett von Beethoven ein Quartett der Krise. Weil der Komponist, als er es schrieb, eigentlich immer aufgeregt, sauer, empört und traurig oder verletzt war. Er war verliebt und abgeblitzt. Nochmal verliebt und dann heiratete seine Angebetete, aber nicht ihn. Da drehen sich die Gedanken wie ein Brummkreisel im Kopf. Und so schrieb er dieses Streichquartett anders als alle anderen zuvor. Ein Quartetto Serioso. Ein sehr ernsthaftes Quartett, das gar nicht für den großen Konzertsaal gedacht war, sondern nur für einen kleinen Kreis von Kennern. Schwierig? Nur für Erwachsene? Quatsch. Ihr gehört zu den Kennern doch jetzt dazu. Ihr wisst doch Bescheid über den Brummkreisel, über das Rührgerätemotiv und den Kampf ohne Worte. Und ihr findet es ganz bestimmt immer wieder, wenn wir das Stück jetzt einmal als Ganzes hören. Thank you.
Musik von Beethoven und der fantasievolle Nachweis, was ein Handrührgerät und Beethoven. Gemein haben, toll. Also wir haben viel, viel mehr Musik in unserem Alltag, als wir denken. Wir müssen nur die Ohren aufsperren. Also hopst die Treppe doch das nächste Mal einfach schön dramatisch und im Takt von Beethovens Fünfter runter. Hops, 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 hops. Hops, 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 hops. Das war's für heute. Wir hopsen davon. Morgen im Quasseltag im Kakadu. Da will ich mit euch übers Schwimmen sprechen. Also angesichts der Regenmassen nicht, ob ihr schon weggeschwommen seid, sondern übers Schwimmen lernen. Könnt ihr schwimmen? Wann und wie habt ihr das gelernt? Habt ihr Schwimmunterricht in der Schule? Und was mögt ihr am Schwimmen oder Baden? Morgen unser Thema im Quasseltag. Ich bin Patricia und wir hören uns dann morgen wieder. Und jetzt platsch rein ins Wasser. Und wenn wir dann auch noch tauchen, dann treffen wir vielleicht diesen lustigen Kommissar Ärmchen.